So, meine Damen und Herren, wir stehen noch bei C.S. Lewis. Heute ist übrigens sein Todestag, also vor 50 Jahren ist er heute gestorben, am selben Tag wie Kennedy. Und das konnte man ja auch in der Zeitung lesen. Wen ich vermisst habe in der Zeitung, ist Aldous Huxley. Der ist nämlich am selben Tag gestorben, also der von 1984 und Brave New World. Also die Geschichten, die dorthin gehören. Und deswegen ist das auch so etwas untergegangen dann immer. Aber heute ist der Tag und wir sprechen über seine Radio-Vorträge und näherhin über die Trinität. Und wir waren ja so weit gekommen, dass er sagt, wenn wir eben zweidimensionale Wesen wären, dann würden wir eben Quadrate nebeneinander sehen. Wenn wir räumliche Wesen sind, und das sind wir ja, dann können wir auch die Quadrate eben im Quadrat, im Würfel anordnen. Auf so etwas könnte ja kein zweidimensionales Wesen kommen. Und so eben auch die Frage, muss ich Gott als eine Person denken oder ist es nicht anders, sogar richtiger? Also der Kollege Spähmann sagt immer, zum Begriff der Person gehört das Interpersonale. Denn das, was eine Person hauptsächlich tut, ist andere Personen anerkennen, Versprechen geben, sich beurteilen lassen und beurteilen, kommunizieren. Ein Subjekt, das nur mit Objekten umgehe, würde gar nicht wissen, dass es ein Subjekt ist. Sodass man von dort her dann schon sagen könnte, zur Person gehört immer die Mehrheit der Personen. Und er hat ja dafür diesen Ausdruck Beyond Personality eingeführt, während ich sagen würde, dass man das schon sagen könnte, wenn schon, dann beyond individuality, denn zur Person gehört die Doppelung. Guardini hat das so gesagt, wenn wir Person richtig denken könnten, dann würde die Antwort auf die Frage, was ist Person, heißen Dreieinigkeit. Und das schon philosophisch, weil eben Spähmann sagen würde, entweder werde ich Pantheist und muss sagen, Gott muss schaffen, muss ein Gegenüber haben, denn wie sollen Personen anders sich zeigen und verwirklichen außer Personen gegenüber? Also entweder muss ich das so machen oder ich lasse mich eben auf diese Botschaft des Christentums ein, wenn ich überhaupt Gott personal denken will. Die Frage ist, was wäre ein Gott, den man nicht personal denkt? Das könnte man ja auch nochmal überlegen. Die Schwierigkeit ist, wieso Dreipersonalität? Weil wir normalerweise dann bei einer Zweiheit sind. Bis hin zu unserer Grammatik, wo das ja so auftaucht. Wir hatten das ja schon korrigiert. Wir ist nicht der Plural von ich, denn der heißt Iche, aber wir ist ein Wort für ich und du. Also für die erste und zweite Person zusammen. Auch da taucht erstmal kein drittes auf. Und mir ist das ausdrücklich bewusst geworden, als ich in meiner Dissertation saß über die Hegelsche Trinitätslehre und auch gesehen habe, dass der ausdrücklich, bewusst, in Korrektur, eine Zweieinigkeit vertritt. Und wenn ich Zweieinigkeit sage, dann ist das eine Dreieinigkeit. Wenn ich da hinschreibe, zwei, einig, dann ist das eins, zwei, drei. Und so macht es eben auch Hegel. Er sagt, der Vater, wenn er sich im Sohn erkennt, das ist dann der Geist. Und das andere müsse man korrigieren, dass das drei Personen wären. Und ich möchte darauf jetzt eben eingehen, indem ich zunächst mal einen Schritt tue, den Lewis nicht getan hat, nämlich die Philosophie mit hinein. Es ist halt alte christliche Tradition zu sagen, die Trinität ist ein theologisches Geheimnis und das ist philosophisch überhaupt nicht erreichbar. Ich bin nicht der Meinung. Müsste man gucken. Erstmal habe ich noch was für ja versprochen, nachzugucken vom letzten Mal. Also dieses Christuszeichen, dieses Chiro, über den wir geredet haben, nach dem, was ich herausfinden konnte, ist das schon seit dem 2. Jahrhundert üblich. Man weiß nicht, wer damit angefangen hat. Das war also schon da. Man nennt es eben oft tatsächlich das Zeichen von dem Kaiser Konstantin, das konstantinische Monogramm, weil er das eben auf die Feldzeichen geschrieben haben soll, nach den Überlieferungen. Aber er hat es nicht erfunden, sondern das war eben schon verwendet, dieses PX. Das ist das, was ich dabei rausgekriegt habe. Dann bin ich nochmal daran erinnert worden, ich sollte ja einen Unterschied machen zwischen Stolz und Hochmut. Das vergesse ich immer wieder. Nicht? Also Stolz ist was Positives an sich. Stolz kann man sein, indem man zugleich demütig ist. Aber man kann nicht demütig hochmütig sein. Dann ist man wirklich nur hochmütig. Während zum vernünftigen Stolz gehört auch Demut. Demut, das ist das Glück in unserer deutschen Sprache. Wenn man das griechische oder lateinische Wort nimmt, da heißt es beiden Fällen niedrig, der Erde nah oder so etwas. Das heißt nichts anderes. Während unser Wort heißt ja ursprünglich Dienstwilligkeit. Mut, Murte, das ist also das Gewilltsein, das Unterwegssein, was in Gemüt oder so noch drin steckt. Und dieses D davor, das ist das Dienen, das Hineingeben. Man vergleicht sich da nicht eigentlich mit anderen Leuten, sondern man tut an seiner Stelle, was ansteht, und vergleicht sich, wenn schon, dann mit dem Absoluten. Aber jetzt eben zur Philosophie zurück. Und da gibt es von Anfang an die Einheit-Vielheit-Problematik in der Philosophie. Das ist das philosophische Thema. Wieso gibt es überhaupt mehreres als eins? Daher so diese tiefe Beeindrucktheit von Einssein in der Metaphysik, in der Mystik und überall. Eins ist eben eins, da gibt es keine Trennungen, keine Grenzen. Das ist eben einfach alles. Woher kann dann jetzt aber die Vielheit kommen? Darauf gibt es klassischerweise keine Antwort. Also das, was ja am meisten da verbreitet ist, was man auch bei Karl Friedrich von Weizsäcker dann lesen kann, dass er so dieses Goethe-Gedicht da aufnimmt, sagt, freundlos war der große Weltenmeister, nicht? Und dann schafft er sich Gegenüberwesen. Und das ist ein schmerzliches Werden, so heißt es aber im Goethe, ein großes Ach, als dann also die Vielheit herausbricht, die passiert, wie aus der Einheit, wenn sie reine Einheit ist, überhaupt eine Vielheit werden kann. Das ist eine Frage, die ich jedenfalls zum Beispiel an Muslime stelle. Die Juden muss man das nicht fragen, weil die Vielheit eingebaut haben. Also in der Kabbala sagen die sogenannten Sephirot. Es gibt also einfach Kräfte in Gott und Dimensionen in Gott, neun im Ganzen, die eben so die Vertretung schon für die spätere Vielheit sind. Aber wenn ich ein rein monolithisch als eins denke, ist überhaupt nicht zu sehen, wie das auf die Idee kommen sollte, eine Vielheit hervorzubringen. Wir finden die Vielheit vor, wir wissen, die Vielheit kann nicht ursprünglich sein, das ist ein uralter philosophischer Satz, duo per se, non fi und unum, zwei können nicht durch sich selbst eins werden. Wie soll das gehen? Wie soll ein reines Eins vieles werden? Auch das geht nicht, sodass also eine Vielheit hier angenommen werden muss, und als Urgestalt der Vielheit bietet sich uns natürlich die Zweiheit an. Entzweiung sagen wir dann, nicht Spaltung, Gegensatz, das erscheint im Zusammengehören der Alternativen. Wir sprechen von zwei Seiten der Münze und der Sache. Ich habe also diese Einteilung, diese Porphyrianer, dass ich das immer so teile, das macht schon der Plato so, dass ich von dort her zu Begriffsbestimmungen komme. Dass ich immer ausgehe von einem Eins und das teilt sich dann wieder nochmal neu. Das ist das, was auftaucht, das versteht, und das gilt ja auch nochmal für den Höhepunkt von Begegnung, die wir haben, nämlich in der Erfahrung der Geschlechtlichkeit, aus welcher Arbeitsteilung wir ja alle unser Dasein haben, dass das dort vorliegt. Nicht? Das geht aus der Zweiheit hervor, also Zellteilung und Zellverschmelzung. Das Dritte der neuen Generation steht dann mit der Elterndualität ja auch nicht auf einer Stufe, sondern das kommt dann, das muss man eben dann so malen, so, und das ist dann wieder Ausgangspunkt eines neuen Dreiecks. Und ist erstmal nicht schlechterdings, also auf demselben Rang. Es ist auch im Wesen, das ist schon wichtig, das zu sagen, deswegen ist die Schöpfung ja ein Machen und nicht ein Zeugen. Ob Machen das richtige Wort ist, das kann man diskutieren, weil wir Freiheitswesen sind. Freiheit kann nicht gemacht werden, sondern nur gerufen werden aus dem Nichts. Das ist das, was Guardini immer so stark macht. Unterpersonales entsteht aus Befehl, Person entsteht nur aus Anruf. Und darin wird ihre Würde schon begründet. Das ist ein Ruf-Antwort-Geschehen. Deswegen würde ich an dem Punkt das Credo eigentlich verbessern wollen, wo es dann heißt Genitum non factum. Freiheit wird nicht gemacht, sie wird gerufen. Wird aus dem Nichts gerufen. Dieses herrliche Wort von Nikolaus von Kues, du rufst, was nicht ist, ins Sein. Du rufst die Erde und die Erde hört dich. Und dieses ihr Hören ist das Werden des Menschen. Et hoc audire eius est fieri hominem. Also der Mensch als das Ohr der Schöpfung. Schöpfung aus dem Wort. Und Wort hat nur Sinn, wenn es auf einen Hörer geht und nicht einfach so an die Wand. Und das sind wir dann in dieser biblischen Denkweise. Also, dass die Geschlechtlichkeit, der Ort des Mythos, da hat man also diese Zweiheit, das entgegengesetzte Denken, dann die Dialektik, die dort hineingehört. Und im Bereich des Rationalen haben sie dasselbe. Da wird in der mittelalterlichen Psychologia Rationalis der Intellekt definiert als Dividens et Componens. Also wir haben das grüne Gras und dann nimmt das unser Intellekt auseinander. Das Gras ist grün. Gras, grün, Subjekt, Prädikat und machen das mit der berühmten Copula, mit dem Ist, wird es zusammengebunden. Heute wird man eher sagen, es wird darunter geordnet oder so, wenn man das so mengenlehrmäßig ausdrückt oder so. Aber das ist so der Grundgedanke. Also dass Zweiheit und Einheit, die Subjektspaltung, man nimmt das im Satz auseinander und denkt es wieder zusammen. Subjekt, Objekt, Subjekt, Subjektspaltung, das ist das, was dorthin gehört. Und wenn ich jetzt die Einheit dann ausdrücklich als drittes zähle, dann haben Sie den Punkt, dass die 3 zur heiligen Zahl wird. Und dann nehmen ja die Dreiheiten kein Ende in allen möglichen Religionen und Philosophien. Das geht los mit den Raumdimensionen, das Dreieck, die Transzendentalien, Unum Verum Bonum. Transzendentalien heißt Grundbestimmungen des Seienden, die durch alle Kategorien hindurchreichen. Alles, was ist, ist irgendwie eins. Also jeder von uns ist eine Einheit, dann sind wir jetzt hier eine Einheit, wenn wir jetzt hier also zusammen eine Vorlesungsstunde machen und dann ist das ganze Haus hier eine Einheit, nämlich die Hochschule. Also es gibt unendlich viele Formen von Einheiten, aber alles, was ist, ist zugleich in irgendeiner Form eins. Und Augustinus führt ja dann für die Trinität ein, diese 3 Grundkräfte in uns, die Memoria, das grundsätzliche Gedächtnis, aus dem wir sind und wissen, dass wir sind, dann unsere Intelligenz und der Wille. Also Memoria, Intelligentia, Voluntas. Und dann ist Memoria so ein am nächsten dem Vater und die Intelligentia dem Sohn und die Voluntas dem Geist. So hat man das dann immer so verteilt, dass das geht. Und ein besonderer Fund war dann für Nikolaus von Kues, da war er also wirklich ganz beglückt, dass er auf diese Idee kam, Gott das Non Aliud zu nennen. Non Aliud, das Nicht-Andere. Und hat dann gezeigt, dass das Non Aliud sich durch sich selbst definiert. Denn Non Aliud est Non Aliud quam Non Aliud. Das Nichts-Andere ist nichts anderes als das Nicht-Andere. Also das definiert sich aus sich selbst. Zweitens werden wir durch das Nicht-Andere definiert, denn jeder und jede von uns ist er, sie und nichts anderes als er, sie. Also auch da steckt das Nicht-Andere drin. Ganz besonders wichtig war ihm aber das Nicht-Andere. Wenn ich nämlich Gott als was anderes denke, also hier ist Gott und hier ist der Mensch, dann ist ja passiert, dass dann jetzt Gott seine Grenze an uns hat und wir seine Grenze an ihn haben. Und das ist genau das Problem, das dann hier eintritt, weswegen es eben die Leute gibt, die sagen, es gibt uns gar nicht. Also nach Spinoza sind wir nur ein Modus, ein Zustand am Göttlichen, weil es nur ein schlechtes Sein geben kann, ein Seiendes und eine Substanz. Oder die Leute müssen Gott streichen, um ihn zu kommen. Bei Hegel ist das so, dass er also oben hinschreibt, unendlich. Und wenn jetzt hier das Endliche kommt und man macht einen festen Balken dazwischen, dann muss man sagen, das Unendliche ist nicht mehr unendlich, sondern endlich, weil es am Endlichen eine Grenze hat. Und das Endliche ist nicht mehr endlich, sondern unendlich, weil es nämlich ewig endlich bleibt. Und dann ist Hegels Vorschlag, Gott entäußert sich in die Schöpfung. Also das Unendliche lässt das Endliche sich hervorgehen und das Endliche selber hebt sich wieder auf ins Unendliche. Und dann ist die Gottesgeschichte also vollendet. Und dann sieht er den ersten Teil im ontologischen Argument. Aus dem Begriff kommt die Wirklichkeit, aus der Vernunft kommt die Wirklichkeit, aus dem Denken kommt die Realität und die Realität hebt sich wieder ins Denken auf. Dann sagt er, dann bin ich dem gerecht geworden. Deswegen hat er was gegen den Kontingenzbeweis, dass man sagt, Gott ist der Grund der Welt. Sondern er sagt, nein, Gott ist der, wohin die Welt zugrunde geht. Dann spielt er mit dem Wort Grund. Nicht? Wer zum Grund geht, geht zugrunde. Und dann kommt diese berühmte dreifache Bedeutung von Aufhebung bei Hegel. Aufheben heißt abschaffen, aufheben heißt auf eine höhere Ebene heben und aufheben heißt bewahren auf der höheren Ebene. Und sagt, das kann man mit unserer Sprache machen, die anderen Sprachen können das nicht. Das sind ja auch die beiden philosophischen Sprachen, Griechisch und Deutsch. Nicht? Die anderen Sprachen sind eher für andere Sachen da. Also, dass man da so gucken muss. Nicht? So hat der Heidegger immer gesagt. Also, dass das hineingehört. Dann sehen Sie aber sofort, dass Sie jetzt beliebige Dreiheiten haben, mit denen Sie jetzt hier herumdenken können. Und dann haben Sie natürlich dann so mystische Gedanken, die sagen, nein, jenseits dessen landen wir wieder beim Eins. Und das kann man leider auch bei dem an sich von mir so verehrten Nikolaus von Kues lesen, dass er tatsächlich sagt, dass Deus ut creator est trinus et unus ut infinitus nec trinus nec unus, also er ist weder dreieinig noch einig, sondern er ist einfach nur er. Nochmal wieder anders. Weil er meint, man müsse das noch übersteigen in eine echte übernumerische Eins. Anstatt tatsächlich das festzuhalten, was wir dort haben. Also, wie komme ich also hier jetzt weiter? Eine Antwort war, zu sagen, das ist ein Geheimnis, das können wir überhaupt nicht denken und kommen gar nicht ran, das geht nicht. Es ist eben uns nicht zugänglich. Das wäre eine Möglichkeit, das zu sagen, vorher und hinterher. Tatsächlich muss man unterscheiden zwischen dem, was die Theologen dann genannt haben, die immanente Trinität und die ökonomische Trinität. Ökonomisch klingt ein bisschen komisch, wir denken heute bei Ökonomie an Wirtschaft. Gemeint ist, wörtlich heißt das Hausgesetzlichkeit. Oikos, das Haus, also die Familie, und Nomos, das Gesetz. Und das haben die griechischen Kirchenväter eingeführt, weil sie sagen, die ganze Welt ist das Haus Gottes. Und das, was wir heute Heilsgeschichte nennen, und so, das nennen die Ökonomie. Also Gott sorgt dafür, und das ist der Weg, wie überhaupt die Menschen auf die Idee gekommen sind, dass Gott drei ist. Der Ausgangspunkt war nämlich, dass da dieser Jesus von Nazareth da war, der uns das Vaterunser beibringt, aber Sie lesen nirgendwo im Neuen Testament, dass er es mit uns gebetet hat. Kommt nicht vor. Vielleicht hat er es getan, aber es steht nirgendwo. Sondern der johannäische Jesus sagt immer, mein und euer Vater. Er sagt nicht Vaterunser, das lehrt er uns. Wobei das Unser der Genitiv von uns ist. Nicht? Ich sage das deswegen, weil ich gerade schon wieder also einen Text, wo ich also wieder falsch zitiert werde, die Leute ergänzen dann immer Unser durch Unserer. Unserer ist aber der Genitiv vom Possessivum, vom Eigenschaftswort. Unsere, und dann heißt dafür der Genitiv, also unser Sohn, unseres Sohnes, nicht? Dann geht das so weiter. Aber Unser ist der Genitiv von uns. Vater, unser heißt Vater, unser. Die Evangelischen sagen, unser Vater. Da ist es ein Possessivum, ein Eigenschaftswort, nicht unser Vater. Die Katholiken sagen, Vater, unser. Das ist kein Eigenschaftswort, das ist der Genitiv vom Personalpronomen. Ich, meiner, mir, mich. Uns, unser, uns, uns. Aber wir machen jetzt hier keinen Deutschunterricht. Ich wollte mal also darauf hinweisen, nicht? Dass das wirklich, also ich lese unentwegt, lese ich also unserer, wo unser hingehört. Ich erinnere mich seiner, nicht ich erinnere mich seinerer. Ich erinnere mich meiner, also ich erinnere mich unser, nicht ich erinnere mich unserer. Wie man mal liest, nicht? Also das eine ist Personalpronomen, das andere ist Possessivpronomen. Und das gehört hier hin. Also im Lateinischen heißt es auch Pater Noster und nicht Pater Nostri. Nicht? Das ist also dort auch als Eigenschaftswort gesagt. Aber irgendwer hat das also so wiedergegeben, dass das bei uns anders heißt. Also, dass man da schaut, er lehrt uns das Vater Unser oder unser Vater. Er selber spricht es aber nicht mit uns. Er selber ruft souverän die Leute von ihrer Arbeit weg, von ihren Familien. Er selber vergibt Sünden. Deswegen sagen da auch viele theologische Kollegen, nein, das ist spätere Gemeindebildung. Er also vergibt Sünden und er sagt seinen Leuten, sie sollen sich auf ihn gründen wie ein Rebzweig im Rebstock. Wer von uns könnte auf die Idee kommen, zu einem anderen Menschen zu sagen, gründe dich restlos und ganz auf mich und lebe ganz aus mir? Ich finde, da hat Louis völlig recht, wenn er dann sagt, das ist ein Trilemma. Entweder ist Gott, ist dieser Jesus da dämonisch besessen oder er ist verrückt oder abgründig dumm oder er ist wirklich mehr als ein Mensch. Wie kann ein Mensch zu einem anderen sagen, gründe dich restlos und ganz und gar auf mich? So, und da haben die dann darüber angefangen nachzudenken und haben dann gesagt, ja, da gibt es die Weisheit, die sagt, Gott schuf mich am Anfang aller Wege. Und der das aufgenommen hat, war ein Theologe namens Arius. Und das hat sich dann erstmal begründet und dann hat Hieronymus gesagt, der Erdkreis wachte auf und fand sich arianisch. Also es gibt einen Gott und dann gibt es ein Supergeschöpf und dann gibt es die Normalgeschöpfe. Und dem haben Großteil, also den Königen hat das gefallen, den Kaisern hat denen das gefallen und den meisten Bischöfen auch. Es blieb also der Papst übrig mit einer Reihe von Bischöfen und das hat eine ganze Weile gegangen, bis dann irgendwann dieser Arianismus überwunden war und dann diese ausführlichen Formeln im Credo dann kamen, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Diese ausdrücklichen Einschübe, die dann nochmal hineingekommen sind in das Konzil, damit das völlig klar ist, was hier gemeint ist. Also, dass Gott ein Mensch wird, das ist tatsächlich, also wirklich, das nehmen sowohl Juden wie Muslime nur als eine Blasphemie und können das überhaupt nicht also akzeptieren. Das ist völlig nachvollziehbar. Aber eine andere Frage, behaupte ich, die man an beide stellen kann, ist, wenn du Gott nur denken würdest als ein reines Eins, wie kann es dann überhaupt Schöpfung geben? Wo soll die Vielheit herkommen? Nochmal, die Juden haben das auch reflektiert. Die muslimischen Theologen, die sagen immer, ja, Gott ist über alles hinaus, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, was er von uns will, sonst wissen wir da nichts und da kommen wir nicht dran. Deswegen ja auch diese Betonung der Vernünftigkeit in der berühmten Regensburger Rede von Benedikt. Wo er das da angesprochen hat und sagt, das muss bedacht werden, man muss das überlegen auch. Also wo kommt der, jetzt kann man auch die Muslime fragen, nur sagen die, weigern sich darüber zu reden. Was ist mit dem Koran? Ist der Koran geschaffen oder nicht? Die meisten sagen gar nichts. Und es gibt also Bewegungen bei denen, die sagen, der Geist des Korans, der ist ungeschaffen, aber die geschriebenen Buchstaben sind geschaffen. Sehen Sie, da haben wir dasselbe Problem, wie wenn die Christen sagen, er ist ganz Gott und ganz Mensch. Es ist nicht so, als ob man da drumherum käme. Und dasselbe ist, wenn sie die Juden fragen, was mit der Tora ist. Nicht mit der, die Mose da in Stein gehauen hat, sondern die ursprünglich, die mit weißem Feuer auf schwarzes Feuer geschrieben ist und die Gott liest. Oder so, nicht? Nach dem Talmud. Ist die nun geschaffen oder nicht geschaffen? Also es ist nicht so, dass bloß Christen da Probleme haben und bei den anderen ist es simpel. Die Frage ist nur, wo drängt sich's mehr auf? Das muss man ja sowieso wissen als Christ, dass ich nicht also Jesus mit dem Mohammed vergleichen darf, sondern mit dem Koran. Nicht? Der Koran ist die ungeschaffene Wirklichkeit, die der Engel Gabriel dem Mohammed aufs Gesicht gedrückt hat. Dass das dort da ist. Damit muss man es vergleichen. Nicht, Jesus ist nicht einfach ein Prophet, das sagen natürlich die Muslime, aber nicht die Christen, sondern er hat dieses Gewicht, man kann also sagen, er ist die Tora schlechterdings. Man sagt zum Beispiel der Rabbi Neuster oder wie er sich ausspricht, nicht, auf den sich der Papst auch bezogen hat in seinen Christusbüchern. Was ist das eigentlich? Also vor dem Problem steht man. Und jetzt muss man gucken, was da jetzt geschieht. Also ich kann nicht sagen, Gott braucht uns, damit er sich verwirklichen kann. Weil er eine einsame Person ist. Auch darüber habe ich in meinem Leben schon Predigten gehört. Gott war so allein und einsam und hat er uns geschaffen. Also was ist das für ein Gott, der uns nötig hat? Was ist schon eine menschliche Beziehung, so sehr wir einander nötig haben, die bloß auf der Ebene von Bedürfnisbefriedigung und Not rangiert und nicht mit diesem Überschuss des Einandergönnens und einfach des Lobpreisens oder so, dass das gibt. Das wäre schon unter Menschen merkwürdig. kann man nicht sagen. Es ist ja auch nicht so. Bei Kollegen kann man lesen, dass Gott uns braucht, rettet unsere Würde. Wie kann man sowas sagen? Die Griechen brauchten die Sklaven. Und dann sie trotzdem Andropodon, das Mannsfüßige. Nee, was man braucht, da taucht der Begriff Würde überhaupt nicht auf. Sondern erst jenseits davon. Levinas formuliert das so, das Gute ist gegenüber den Bedürfnissen ein Luxus. Ich habe Bedürfnisse und die werden erfüllt, sagt er. Aber das ist nicht eigentlich das Gute in sich. Das Gute ist Luxus, wenn ich auf Bedürfnisse gucke. Das ist keine Wendung einer Not. Denn die macht bestenfalls zufrieden, aber nicht glücklich. Glücklich macht genau dieser Überschuss, der nicht in Not und Gerechtigkeit unterzubringen ist, die darüber hinaus liegt. So, und jetzt gibt es dann eben im 12. Jahrhundert, in diesem Jahrhundert der Entdeckung der Liebe, diesen Philosoph, dieses Stift bei Paris, Saint-Victor, und dessen berühmtester Abt ist der Hugo von Saint-Victor, und sein Nachfolger, Freund und Schüler ist Richard von Saint-Victor. Und Richard von Saint-Victor hat ein Buch über die Trinität geschrieben, wo er sagt, zur Liebe gehören drei. Das hat er so probiert. Und das ist aber dann ziemlich untergegangen, weil der Thomas in seiner Summe gesagt hat, man kann hier mit der Vernunft gar nichts machen, das ist ein Mysterium strictissime dictum, das kommt nicht in Frage. So ist das nur weitergelaufen in der schmalen Rinnsal der Franziskanertheologie, also finden das bei Bonaventura natürlich, bei Don Scotus und so. Und es ist eigentlich erst im 20. Jahrhundert wiederentdeckt worden. Dieses Buch hat inzwischen Hans-Urs von Balthasar übersetzt, also man kann es auch jeder auf Deutsch lesen, wo er das durchführt. Und da fängt er erstmal an und spricht von der Einheit Gottes, selbstverständlich Einheit. Und dann spricht er von der Liebe und sagt, wenn zwei einander lieben, dann geht die Liebe des einen auf den anderen und des anderen auf den einen. Und es ist kein wahres Mit. Es ist, Mit ist das entscheidende Wort. Fürs Wir gehört das Mit hin. Miteinander. Mit, sagt er, und das Latein heißt das Con oder Cum. Nicht? Wo ist, hier fehlt die Condilectio. Dann sagt er, das wahre Eins der Liebe ist erst dort gegeben, wo von den Zweien ein Dritter eines Herzens und vereint geliebt wird und die Liebe Zweier im Brand der Liebe zum Dritten zusammenschlägt in Eins, in unum conflatur. Also so die Flammen, die dann zusammenschlagen in Eins. Das muss man dann so malen, nicht? Ich, du und dann hier Gott hin. Sagt er, jedenfalls bin ich also darauf gekommen, das so anzuwenden. Er macht das nicht, er schreibt es einfach so auf, dass es diesen Dritten dort braucht. Ich meine, dass man darauf einfach schon zu stoßen kommt, wenn man darüber nachdenkt, wie kann man Gott und den Nächsten lieben. Wo dann gesagt wird, ja gut, also hier bin ich und da ist Gott und der Nächste ist irgendwo dazwischen. Nicht? Entweder habe ich ihn zu sehr vor der Nase, dann sehe ich Gott nicht mehr. Oder ich setze ihn zu sehr an Gott ran und dann ist er so im göttlichen Feuer verschwunden. Oder ich tue ihn in die Mitte und trete ihm auf den Kopf und sage, näher mein Gott zu dir. Außerdem gibt es also dann eben diese Umwege für normale Leute, die gehen hier so lang, pflücken direkt und links die Blümchen und die anderen wandern in Eilmärschen direkt zum Himmel. So wie Ignatius von Loyola, also der Gründer von den Jesuiten, eben sagt, ich gründe hier eine Gemeinschaft, die in Eilmärschen zum Himmel marschiert. Und die anderen auch möglichst da mitreißen will, also ohne direkt und links noch Blümchen zu pflücken. Ne? Sondern die dann also einfach darauf zu massieren. Das mit den Blümchen pflücken, das nennen dann die Leute in der Scholastik Finis Intermedius, Zwischenziel. Was ist aber ein Zwischenziel? Bitte?
Ist das ein kleines kontemplatives Gebet auch immer eins, das die Menschen, also das Gebet mit einbezieht in den Menschen?
Ich meine auch. Eben, ich soll sie mit einbeziehen. Die Frage ist nur, wie ist das mit dem Gegenüber zu den Menschen? Also, dass ich ihn einbeziehe, das hat man schon immer gewusst. Also, ich bete für den, ich sorge für ihn und so, das gehört alles mit hinein. Aber wie kriege ich, Stichwort Ineinanderblick, wie kann ich zugleich Gott und den anderen Menschen anschauen? Das ist das Problem. Und da können Sie in der Nachfolge Christi lesen, dass die wirklich himmlischen, die richtigen Menschen gucken also mit dem rechten Auge auf Gott und mit dem linken auf den Nächsten. Und dann habe ich immer gesagt, also schielende Existenz finde ich etwas problematisch. Bei mir kommt noch das Problem dazu, dass ich nur auf einem Auge was sehe. Also das geht schon gar nicht dann. Nicht? Wie soll ich das dann machen? Und dann hat mir auch der Paterahner keine Hilfe. Wir waren damals, wie er hier anfing, der Lehmann und ich, haben wir ihm oft gesagt, weil da schon Kritik geübt wurde von Balthasar an seinem Entwickeln mit dem Ich und Du, mit dem Transzendental und Kategorial. Er müsste mal was Dialogisches machen. Und dann hat er gesagt, ja, er weiß nicht recht, das können wir ja machen oder so. Und dann hat er sich doch mal hingesetzt und hat einen Aufsatz geschrieben, der ist auch in seinen Schriften drin, über die Einheit von Gottes und Nächstenliebe. Und da sagt er so, die Tiefe der Nächstenliebe ist die Liebe zu Gott, das ist also die transzendentale Tiefe, und die kategoriale Gestalt der Gottesliebe ist die Nächstenliebe. Was meint er jetzt mit kategorial und transzendental? Kategorial kommt von Kategorien auf den Kopf zu sagen. Also das ist das Greifbare. Das gilt tatsächlich für unsere Vollzüge. Also Lieben zeigt sich, indem man liebevolle Taten tut. Dass man Nettes sagt und vor allen Dingen Nettes tut. Daran zeichnet sich Liebe. Man kann aber das Nette natürlich auch tun, ohne zu lieben. Das ist das Problem. Deswegen schreibt der Paulus im Korintherbrief, und wenn ich meine Habe an die Armen verteile, aber keine Liebe habe, dann bin ich nur ein klingendes Erz da. Ne? Also, das ganze Problem mit unserer Leiblichkeit ist, ich tue Taten der Liebe, aber ich weiß nicht, ob ich wirklich liebe dabei. Der andere weiß es nicht, ich weiß es selber sogar nicht genau, weil ich bei jeder Gewissenserforschung ja immer noch mal eine Gewissenserforschung anstellen müsste, ob ich ehrlich war, bis ich durchdrehe. Und das kann ja nicht der Sinn der Sache sein. Also, was mache ich da? Und dieses konkret Fassbare, das nennt Rana kategorial. Eben auf den Kopf zusagbar. Ich kann feststellen, was ich da gespendet habe und wie nett ich wo zu wem war oder so. Das kann man feststellen. Aber ob das jetzt wirklich aus Liebe geschieht oder nicht, das kann ich nicht in derselben Weise feststellen. Und diese eigentlich Gemeinte, das nennt er transzendental, wörtlich heißt das überstieglich. Das, was da nochmal drin liegt. Und jetzt hat er die Lösung so gemacht und hat gesagt, also die Nächstenliebe ist die konkrete Gestalt der Gottesliebe und die Gottesliebe ist die eigentliche Tiefe der Nächstenliebe. Das habe ich mir gesagt, das kann ich aber auch nicht richtig brauchen. Ich kann ja nicht meine Frau angucken und die denkt, ich gucke sie an, in Wirklichkeit gucke ich nur, wo Gott da durchguckt. Das kann es doch nicht sein. Das ist allerdings alter, also christlicher Brauch. Ich habe vor Jahren, war mal hier in der Tagung in der Akademie über Claudel und sein Liebesding. Hinterher gab es ja noch eine Aufführung von seinem großen Drama, der Seidene Schuh im Theater. Und sein Sohn war noch da. Und ich habe eben da gesagt, das kann keine Lösung sein. Dort ist nämlich so, dass der Engel also dann die Proesa an den Haken hängt, als Köder für den Rodrigo. Nicht? Das heißt, Gott schmeißt da seine Angel aus, man schnappt nach der Geliebten und dann hängt man an Gottes Angel. Ich habe was gegen Betrug, sage ich immer, auch wenn er fromm ist. Also das kann keine Lösung sein, meine ich, in der Form. Und da war ich natürlich jetzt hingerissen, als ich das hier beim Richard von St. Victor fand. Denn hier ist jetzt, und der Feuerbach sagt, Gott ist der Weg zum anderen. Das ist die andere Lösung. Also entweder ich gehe durch den anderen zu Gott, oder ich gehe durch Gott zum anderen, eins ist so daneben wie das andere. Hier aber, schauen Sie mal, hier ist keiner Mittel, jeder ist Ziel und jeder ist Mittler. Denn hier geht das Ich auf Gott zu, das Ich geht auf das Du zu, das Du geht auf Gott zu, Gott und Du gehen auf das Ich zu und Gott und ich gehen auf das Du zu. Hier ist also jeder Ausgangspunkt, jeder Ziel und jeder, um es mit dem Johannesevangelium zu sagen, der Freund des Bräutigams. Also das Ich hat dafür zu sorgen, dass es zwischen Gott und Du stimmt, das Du hat sich darum zu kümmern, dass es zwischen Ich und Gott stimmt, Gott kümmert sich darum, dass es zwischen Ich und Du stimmt. Das finde ich eine sinnvolle Sache. Ja.
Da ist die Protestanten sehr schwierig, weil die sagen ja nur Ich und Gott.
Ja eben, das ist das Problem. Nicht? Also deswegen, das hat man ja, das ist überhaupt so eine Liebe, man nennt das so die Christi Krankenschwesternliebe. So wird das immer eingeleitet, dass da der Kranke sagt zur Schwester, vielen Dank, was Sie da für mich tun. Sagt die Schwester, danken Sie nicht mir, ich tue das für Jesus Christus. Sagt er, schöner wäre es, wenn Sie es für mich täten. Als erstes rühre ich mich da dem Kranken gegenüber. Sage ich, was bildest du dir ein? Wegen deiner schönen blauen Augen soll einer von seiner unvermehrbaren Lebenszeit auch nur eine Stunde benutzen, um dir den Po zu putzen und sich um dich zu kümmern, statt sich an der Adria zu wälzen. Das kann es doch nicht sein. Also da kann es sowieso nicht ganz stimmen und hingehen. Aber das hört man natürlich als erstes und kriegt Beifall. Ne? wenn ich das so einführe. Also da kann, den Stau muss man eben schon stechen. Aber dann bleibt trotzdem das Problem bestehen, kann es reichen, dass ich nur Finis Intermedius bin, das heißt Zwischenziel. Wenn der Mensch selber Ziel ist, Zweck an ihm selbst, sagt Kant. Und das haben Sie hier. Finde ich, deswegen fand ich das so, so hinreißend, diese Idee, wie er das hier entwickelt und sagt, ich muss eigentlich miteinander in dieser Form denken. Und Sie erinnern sich noch an meine Formel für das Ich, die heißt immer Du-Ich. Du, ne? Die Formel für das Wir ist natürlich komplizierter. Das erste heißt Ich-Du gegenüber. Das zweite heißt Wir-Er miteinander. Diese Absetzung vom Anderen, das ist dann noch der Satz vom ausgeschlossenen Dritten. Also wenn zwei, das kann man beim Lorenz lesen, wenn zwei Wildgänse sich treffen und sich irgendwie mögen, dann schnattern die gegen einen unsichtbaren Gegner. So wie wenn die Menschen sich treffen, klatschen die über den, der nicht da ist. Also irgendwie so. Man verbrüdert sich gegen, in Group, out Group oder so dorthin. Und dann gibt es den Dritten eingeschlossen, die eigentliche Vollendung wäre wir, du gegenüber. Dass das Wir auf das Du zugeht. So dass jeder gewissermaßen der Dritte ist und sich freut, dass die beiden anderen sich finden, weil die sich zusammen um ihn kümmern und dadurch eins werden und umgekehrt. Und dasselbe können Sie jetzt weitermalen, wenn dann ich und du in Gott eins geworden sind, aus diesem Gegenüber, dann kann Gott ihn jetzt als Viertes das Kind schicken und dann haben wir wieder das neue Dreieck. Sie haben also immer diese Struktur, die dann dort drinsteckt, das wäre also noch was dort hineingehört. Und dann ist noch mal ein wichtiger Punkt, dass man sagen kann, dass diese Dreiheit, gelebt wird in zwei Grundtonarten. Und da ist die Grundtonart, also einer ewigen Spiritualität, da steht im Vordergrund, das Miteinander zu hören auf Gott hin. Und dann wäre die Lebensform jetzt von Ordensleuten oder Zölibatären oder so, dass sie mit Gott auf die anderen zugehen. Sie haben also in beiden Fällen ein Dreieck, aber offen, sonst kann ja das Triangel nicht klingen, aber sie haben eine andere Stelle an Offenheit und jede Lebensform zeigt etwas, was die andere nicht zeigt. Dass also die Ehe katholisch ein Sakrament ist, bewahrt die zölibatäre Lebensform davor, dass das bloß ein leibverachtes Junggesellentum wäre. Nicht, dass das da hineingehört. Und umgekehrt an diesem Stand der Leidenschaft für Gott, wie das also Boss Kamphaus genannt haben, in der zölibatären Lebensweise wird etwas sichtbar, was bei der Ehe nicht sichtbar wird, nämlich dass hier der andere nicht bloß Ziel ist, sondern dass es auch das mit, dass auch hier die Liebe nicht bloß heißt, ich begehre dich, ich liebe dich, sondern auch nochmal, ich will dir wohl. Das könnte man so an dem Jungfräulichkeitsmoment nennen, was am deutlichsten ja beim Kind dann wieder rauskommt. Nicht? Wenn die zwei sich auf das Kind beziehen, dann ist das hier ja nicht die begehrende Liebe, sondern die wohlwollende Liebe, die da ist. So dass man also damit tatsächlich einzugreifen, und das gilt ja jetzt nicht bloß für ich, du, das gilt für die irdischen Wirklichkeiten und für alles, dass man nicht sagen muss, Gott oder die Welt oder wie immer, sondern dass man eben mit der Welt und durch die Welt zu ihm und mit ihm sich um die Welt kümmert, sodass tatsächlich ich beide Möglichkeiten habe. Und das würde jetzt für die Leute, die das Ganze durchschauen, heißen, man selber kommt in Christus, in die Trinität selber mit hinein. Das macht der Luis natürlich nicht nochmal so ausführlich daran. Das ist jetzt das, was ich schon dazu getan habe und gemacht habe. Nicht? Aber von dem ich meine, dass man das mit dazu sagen könnte, um das zu vollziehen. Und dann wäre es klar, dass ich nur hiermit eine wirkliche Einheit habe. Und als ich das so las bei ihm, ist mir wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen, denn das europäische Liebesdenken ist an sich dieses. Und das haben Sie am deutlichsten, da hat der Denis de Rougemont das ist jetzt auch schon über 100 Jahre her, ein Französisch-Schweizer war das, berühmtes Buch geschrieben, damals war es halt berühmt, L'amour et l'Occident, die Liebe und das Abendland. Und sagt dann, die Liebe in Europa ist bestimmt von dem Bild Tristan und Isolde. Die rennen aufeinander zu und sterben dran, die rennen sich den Kopf ein und wer nicht dran stirbt, hat nicht geliebt. Das ist die Lösung eigentlich. Wenn man dann lieben will, dann gibt es, ich nenne das so, an sich ist es zum Heulen, aber man kann ja auch nicht nur stehen und heulen, kann man das dann die Turniervariante nennen. Nicht? Man rennt einander vorbei und jeder sagt, war's das. Entweder man rennt sich den Schädel ein oder man rennt einander vorbei und sagt, war's das. Das ist alles, was wir tun, scheitert. In jedem Fall, das ist nochmal ein Punkt für sich. Hier ist die Frage, gibt es überhaupt strukturell eine Möglichkeit, das zu denken? Das ist der Punkt. Denn dass wir allesamt am Abend immer was zu bereuen haben, tagsüber, und dass das eigentliche Opfer natürlich immer die Leute sind, von denen wir behaupten, wir lieben sie, nicht? Weil sie am nächsten mit uns zu tun haben. Deswegen ist ja die Nächstenliebe das eigentliche Problem. Nicht? Fernstenliebe, das kann der Nietzsche gut verbreiten. Nicht? Die Nächstenliebe ist das Problem. Dostojewski sagt das auch so, das Gesicht des anderen kann einen stören. Nicht? Was macht man da? Also, wo haben Sie bei uns in Europa irgendein Roman von glückender der Ehe? Es gibt haufenweise Ehebruchsromane natürlich. Nennen Sie mal irgendeinen Roman in unserer Literatur von wegen glücklicher Ehe. Von den Großen.
Schumann. Aber Roman vielleicht nicht.
Ich meine, wie heißt denn das Werk?
Es gibt viele Schriften über Robert und Clara Schumann.
Ja, nein, ich meine, es geht jetzt darum, also dass man in der Literatur sowas, also die man sagt, an sich wird da immer, weil das ist ja auch nachvollziehbar, weil Liebe ein Transzendenzphänomen ist. Also es bricht immer Ordnungen auf und bürgerliche Grenzen auf oder so etwas, das gehört immer dazu. Aber wo haben Sie jetzt so ein Bild, dass das wirklich, also es gibt chinesisch, da gibt es also einen anderen, also klassischen Eheroman auch. Aber sonst in Europa eigentlich nicht. Das Grundmuster ist, dass es eigentlich schief geht. Oder so, in den großen Dingen. Und das ist ja schon merkwürdig. Also wie gesagt, ich wiederhole nochmal, schief geht es immer, weil der Mensch immer sich sündigt. Und deswegen da jetzt eine Unterscheidung zu machen, das ist zwar bei uns so üblich, also in der katholischen Kirche, dass dann bei der goldenen Hochzeit dann also der Bischof einen Brief schreibt und alles wird da so gelobt oder so, ne? Wenn das natürlich erstmal ein Grund zu einem ordentlichen Bußakt ist. Ich meine, gut, zuerst mal Dankbarkeit, aber schon, aber ein ordentlicher Bußakt, was man sich einander angetan hat, das ist völlig klar. Nicht? Aber trotzdem, deswegen, das ist nicht der Punkt, dass wir alle Sünder sind, sondern der Punkt ist, geht es überhaupt struktural, ist da was möglich? Wenn ich das so entwerfe, geht es gar nicht. Ich muss mit diesem mitarbeiten können, damit das geht. Natürlich kann man sagen, das mit kann, dieser Dritte kann natürlich auch ein Pseudonym oder anonym sein, die Menschheit, die Liebe oder so, das ist auch schon eine Hilfe. Also irgendwas Drittes haben, man findet sich immer in einem Dritten. Also die klassische Definition der Freundschaft in der Antike heißt idem velle et nolle, dasselbe wollen und nicht wollen. Das heißt, ich brauche dann schon ein Gegenüber, je nachdem. Die Gesellschaft ändern oder die Musik oder die Kunst oder irgendwas, was man halt machen kann miteinander. Die Frage ist, wenn das selber eine Person ist, dann kann eben dieses kommen, was ich Dreispiel nenne, dass da jeder mit jedem, also dass jeder der Dritte zu den zwei anderen ist und mit jedem sich verbünden kann, um dem Dritten zu helfen. Das geht nur, wenn das wirklich drei Personen sind und nicht bloß irgendein Drittes. Bitte?
Ich habe es mal so ergriffen. Ich liebe dich. Das ist schon diese dreifaltige Beziehung. Lieben tut nur Gott.
Ja, ich, so kann man es sagen und ich will es Ihnen auch nicht wegnehmen. Ich will Ihnen sagen, warum das für mich nicht in Frage kommt oder warum, was ich für ein Problem dabei habe. Das von den Kirchenvätern angefangen, weil wir hier in der Welt erleben wir immer nur zwei Einheiten. Deswegen habe ich angefangen, davon zu reden. Also da gibt es eben ein Ich und ein Du und die Liebe dazwischen. Und deswegen nennen auch viele Kirchenväter schon und große Theologen Gott die Liebe zwischen Vater und Sohn. Das Ganze wurde nochmal vertieft dadurch, dass ab 1000 die Christenheit eins der Gebote Gottes konsequent übertritt, nämlich das Gebot, sich kein Bild von Gott zu machen. Seit daher wird der Vater gemalt, der in Wirklichkeit unsichtbar ist. Und dann haben Sie einen alten Mann, einen jungen Mann und einen Vogel. Ja, wollen Sie sagen, dass damit der Heilige Geist das ist, was in der Präfation vorkommt, dass er in den Personen den gleichen Rang und die gleiche Würde hat? Deswegen kommt er bei uns auch so gut wie nicht vor. Der hat keinen eigenen Namen. Der Name Geist, der Name Liebe, ist Worte für Gott im Ganzen auch nochmal. Das macht nichts, dass das beim Vater auch so ist. Wenn man einfach Gott sagt, denkt man an Gott Vater. Das ist ein berühmter langer Aufsatz von Rana im ersten Band seiner Schriften schon über Theos im Neuen Testament, wo er das mal untersucht hat. Und er sagt, fast alle Stellen kann man eindeutig sagen, ist der Vater gemeint. Es gibt zwei, drei, wo man unter Umständen auch noch was anderes sagen kann. Aber an sich ist es immer der Vater. Aber der Geist geht völlig unter. Der geht völlig unter und ist dann eben, ja eben, ein alter Mann, ein junger Mann, ein Vogel. Und das geht tatsächlich nicht. Also meine Antwort an die Theologen ist, da ist ja kein Streit da unter den christlichen Theologen, dass der Sohn zugleich das Wort heißt, der Logos. Nicht? Aber auch da sagen die Leute, die sich überhaupt damit befassen, der Sohn ist nicht bloß jetzt das Wort zu uns oder der Vater zu sich selber oder so, sondern das Wort selber wird angeredet und das Wort selber spricht mit Gott. So, jetzt komme ich zum Geist und sage, bitte, dann hier dasselbe. Der Geist ist nicht bloß die Liebe zwischen den beiden, sondern er wird von beiden geliebt. Und er liebt beide. Das heißt, dieses Dreieck kann ich genauso malen, Vater, Sohn, Geist. Während die normale Vorstellung die ist, Sohn, Vater, und ist der Geist da irgendwo dazwischen und geht unter. Deswegen bin ich nicht dafür. Nicht? Dass das mir an dem Punkt fehlt, wo bleibt da der Heilige Geist, der selber betet, der selber bittet, der selber liebt und der geliebt wird? Wo taucht das auf? Und da müssen wir dann sowieso nach der Pause nochmal weiterreden, denn ich sehe, das ist schon wieder soweit, wenn ich das hier recht sehe. Ja, also, machen wir, wenn Sie so nett sind, machen das Fenster ein bisschen auf, damit wir Sauerstoff reinkriegen. Ich bin nämlich irgendwie irritiert. Schauen Sie mir die Uhr. Thank you.